FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Nina Ascheron-Polter war im Gespräch mit Dr. Dirk Held, Geschäftsführer von BrainSuite und Mitgründer von Decode. Erfahrt mehr über starke Marken, KI-basierte Werbewirkung und warum Differenzierung ohne Superiorität am Regal nicht reicht.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FMCG Vibes. Heute mit Dr. Dirk Held, verantwortlich für BrainSuite, ist da in der Geschäftsführung. Er ist Wissenschaftler und Unternehmer. Herzlich willkommen, Dirk.
Hi, herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
Dirk, Wissenschaft und Unternehmertum. Wie bist du jeweils zur Wissenschaft und zum Unternehmertum gekommen?
Ich habe eigentlich ganz klassisch erstmal angefangen. Ich habe Psychologie studiert, habe da meine Diplomarbeit, damals war das noch eine Diplomarbeit, geschrieben im Bereich Werbewirkungsanalysen. Habe dann nach dem Psychologiestudium angefangen, BWL zu studieren und habe nebenbei in der qualitativen Marktforschung gearbeitet und habe das Unternehmertum eigentlich schon selbst in Uni-Zeiten ausgelebt, hatte, ich glaube, es war 98, einen Webshop mit Telefonen, also relativ früh, zu früh und viel zu groß für mich, so als Thema. Aber das habe ich eigentlich schon immer probiert, unternehmerisch tätig zu werden. Und dann habe ich, dann haben wir Decode gegründet, ne? Bücher geschrieben zum Thema Neuromarketing und dann habe ich noch meine Promotion gemacht zum Thema Marke. So. Und es war eigentlich immer die Kombination dann aus Wissenschaft und die Anwendung in der Praxis, das ist das, was mich eigentlich immer interessiert hat. Weil nur Forschung ist dann irgendwann auch, dann zwei Leute lesen dann deine Publikation, ist dann irgendwie auch nicht so spannend. Und nur Unternehmertum ohne Fundament wäre dann auch ein bisschen flach. So, ja. Ne? Deshalb war es immer die Kombination.
Da würde ich trotzdem gerne nochmal tiefer einsteigen. Du hast dich für die Psychologie entschieden als erstes Studium. Was hat dich daran gereizt? Weil im Prinzip ist es ja auch Grundlage dessen, was du jetzt tust.
Also wenn ich ehrlich bin, war ich da sehr naiv. Ich habe den Film Schweigen der Lämmer gesehen, fand den faszinierend und habe mich eingeschrieben. Ganz platt. Ne? Aber ich hatte auch überhaupt gar keine Ahnung, was mich da erwartet und oder ob das passt. Genau, das war also eher Zufall, dass das dann auch passte.
Ja.
Und dann auch, genau. Aber am Ende geht es ja darum, warum tun Menschen, was sie tun? Wie kann ich das beschreiben, beobachten, vorhersagen und dann ändern? Nur die Therapiearbeit, das hat mich zu dem Zeitpunkt gar nicht interessiert. Deshalb bin ich dann in die Wirtschaftspsychologie.
Ja. Und das Wirtschaftliche, du hast gesagt, auch schon als Student bist du hier tätig geworden. Wie genau hast du das aufgegleist? Wie ging das los?
In den Anfängen des Internets, ne? So, das war ja noch sehr, sehr früh. Nee, dann haben wir schon den ersten Webshop da gemacht und haben es einfach mal ausprobiert. So, waren dann von den Ressourcen her einfach überhaupt nicht in der Lage, das zu tun, ne? Weil ich gar nicht das Werkzeug hatte, fachlich. Dann hatten wir eine Plattform, eine E-Commerce-Plattform. Das war so die goldene Zeit der Venture Capitals. Da hatten wir auch eine ganz gute Idee, war aber auch viel zu früh und wussten nicht genau. Dann gab es ein drittes Startup mit einer Idee, dass man das Browser-Verhalten oder das Browsing-Verhalten von Kunden untersuchen kann. Das klingt jetzt alles wie, oh, das gibt's ja alles schon, ja klar, aber 99 oder 2000 war das noch relativ, ne, am Anfang alles. Und dann haben wir irgendwann 2007 zusammen mit dem Dr. Christian Scheier Neuromarketing, das, ne, wie Werbung wirkt, ein Buch geschrieben. Und von dort aus kam dann Decode ne, mit der Spezialisierung auf Marketing und Neuromarketing. Und dann gab es nochmal 2019 dann die nächste Gründung, BrainSuite, als KI-Lösung.
Genau, bevor wir darauf einsteigen, du hast doch schon erwähnt, du hast auch Bücher geschrieben. Jetzt sind wir ja ein FMCG-Podcast, deswegen würde ich gerne einmal auf eine starke Marke eingehen. Was macht denn für dich eine starke Marke aus?
Also mein Startpunkt ist ja immer das Verhalten am Ende. Ne? Also stark ist die Marke, wenn sie gekauft wird und wenn mehr dafür bezahlt wird als für andere. So erstmal so ganz plump. Und von dort her kommend, wie entscheidet das Gehirn, dass es diese Marke nutzt und dass es mehr für diese Marke bezahlt? Und dann sind wir schnell bei den Bedürfnissen und den Assoziationen der Marke mit den Bedürfnissen und wie diese Assoziationen entstehen. Wir kommen immer von hinten, also vom Endergebnis, nämlich der Handlung, und arbeiten uns den Weg dann nach vorne. Und dann sind wir eben schnell dabei, wie sind Marken repräsentiert im Gehirn und wie bewertet das Gehirn eigentlich den Wert einer Marke in einer Situation?
Jetzt sagst du ja auch, dass wenn Marketer von Markenimage oder auch Love Brands sprechen, dass du das als problematisch empfindest. Warum siehst du das so?
Also wenn wir bei Love Brands bleiben, dann kommt das aus einer Denkschule. Susan Fournier hieß die Forscherin, die hat sich mit Loyalität beschäftigt. Und dann gab es noch eine Jennifer Aker, die hat Marke als Persönlichkeit, diese Denke da reingebracht. Beides ist in der Grundannahme falsch. Also zum einen werden Marken nicht als Person im Gehirn repräsentiert. Das ist ein Objekt und keine Person. Deshalb ist die ganze Idee der Persönlichkeit schwierig. Auch die Idee zu sagen, die Menschen kaufen die Marken, die der eigenen Persönlichkeit entspricht. Wenn man sich Konsumentenverhalten anguckt, dann werden wir alle schizophren, weil wir nun mal nicht loyal sind. Ne? Also auch die Annahme ist einfach, die hört sich gut an. Und wenn man Konsumenten fragt, beschreib mal die Marke als Person, dann können die das. Das bedeutet aber nicht, dass es so repräsentiert ist.
Ja.
Und wenn du dann zu...
Genau, einfach weil die Vielfalt der Marken, die man kauft, doch sehr unterschiedlich ist.
Ja, ne? Also dann, keine Ahnung, kaufst du einmal Nike und einmal Adidas und einmal Birkenstock. Also wenn wirklich die Wahl der Marke auf der Passung meiner Persönlichkeit und der Markenpersönlichkeit basieren würde und diese Marken aber andere Persönlichkeiten haben, was sagt das dann über mich? Also es ist in der Logik her einfach schon schwierig. Ne? Es gibt auch schöne Forschung, die zeigt, dass Menschen auch in der Lage sind, Steinen Persönlichkeitsmerkmale zu geben. Das ist einfach self-fulfilling prophecy, der ganze Forschungsbereich.
Ja.
So, ne? Genau. Also das ist diese, da kommt das her. Und das andere mit Love Brands, das ist ja der Wunsch der, also was dahinter steht, ist ja der Wunsch der Marketeers, dass Loyalität vorhanden ist, wo wir wissen, das ist nicht vorhanden, rein faktisch. Und zweitens, dass die Leute mich mögen und weil sie mich mögen, kaufen sie mich. So. Wir reden also von Einstellungen, von positiven Einstellungen zur Marke. So. Es zeigt aber die Forschung, dass das Ganzamt, das ist das Endresultat, aber nicht der Treiber von Verhalten. Also ich kaufe etwas und deshalb mag ich es. Es ist nicht so, dass ich etwas mag und deshalb kaufe. Also hier wird Korrelation und Kausalität nicht getrennt. So. Und selbst wenn ich sage, doch, die Leute kaufen mich, weil sie mich mögen, dann bleibt ja immer noch die Frage, wie bringe ich die Leute denn dazu, mich zu mögen? Und einfach nur Babys zu zeigen im Spot, weil das süß ist, bringt es auch nicht. Ne? Also nicht nur ist es falsch, es hilft auch einfach gar nicht. Das ist mein Problem mit den Konzepten.
Ja, wenn man eine starke Marke aufbauen will, muss man entsprechende Assoziationen wecken. Welche Tipps kannst du Marketeers geben, um genau hier den richtigen Weg einzuschlagen?
Ich muss immer von der Entscheidung her kommen. Und wenn man guckt, wie entscheidet sich ein Konsument für eine Marke in einer Situation, dann berechnet das Gehirn den erwarteten Wert dieser Entscheidung immer relativ zu dem, was noch da ist. Also das Gehirn kann keinen Wert absolut definieren, sondern immer relativ zu den Alternativen. Und wenn ich dann gucke, wie wird dieser Wert bestimmt im Gehirn, dann habe ich einmal den Belohnungswert, also passt es zu meinen Bedürfnissen, und den Schmerz. Schmerz kann sein kognitiver Aufwand, behavioraler Aufwand oder eben Geld. So, ne, man hat immer Belohnung minus Schmerz, ist Wert. Und dann gucke ich, welche Option hat mir den besten Wert. So, und ich habe also zwei Hebel. Ich kann den Preis senken. Das ist so Private Label. Ich bin good enough, senke den Preis und habe ich auch einen guten Wert. So, die Premium-Marken haben einen höheren Preis, deshalb müssen sie den Reward, den erwarteten Reward erhöhen. So, wie geht das? indem ich identifiziere, was sind die Bedürfnisse meiner Konsumenten, und mit Bedürfnissen sind Motive, also Motivationen gemeint. Keine Einstellungen und keine Emotionen. Das Einzige, was Verhalten treibt, sind Motivation. Wenn ich die dann habe, ein anderes Wort dafür ist Job to be done. Mhm. Wenn ich die dann kenne, dann weiß ich, das will ich, diese Assoziation will ich bilden zwischen meiner Marke und diesem Job to be done. Und dann ist die Frage, wie mache ich das? Und das geht, indem ich mir vorhandene Assoziationen ausborge. Also wenn ich jetzt sage, ich will Leidenschaft als emotionaler Job to be done kommunizieren, so, dann borge ich mir die Assoziation zwischen einer Rose und Leidenschaft, die existiert schon. Und eine Sonnenblume ist eben nicht assoziiert mit Leidenschaft, sondern mit Freundlichkeit oder whatever. Das heißt, ich borge mir dann die vorhandene Assoziation zwischen einem Signal, das kann ein Symbol sein, eine Farbe sein, eine Form, ein Geruch, whatever, mit diesem Job to be done. Und dann habe ich die Marke plus diesen Cue der Rose, ne, frische Nähe, Rose, Leidenschaft. So. Und so bilde ich die Assoziation über das Markenerleben und die Signale, die ich da habe. Es kann Musik sein, Töne, Geruch, Haptik, alles.
Ja. Jetzt ist ja auch Differenzierung ein beliebter Weg, um eine Marke zu positionieren. Hier sprichst du ja von der Notwendigkeit der Superiorität. Kannst du das noch einmal erklären, was du hier meinst?
Ich stehe vor dem Regal, so, habe mehrere Optionen. Und dann muss mein Gehirn ja eine Entscheidung treffen. So, und es kann ja nicht alles ausprobieren. Das heißt, ich muss so, das ist ja eine, zwischen unseren Ohren sitzt eine Vorhersagemaschine. Es geht darum, schnell vorherzusagen, welche Entscheidung die beste ist, gegeben den Alternativen. Deshalb ist der Hauptpunkt die Superiorität, also der erwartete Wert muss höher sein als die an den Alternativen. Nur weil etwas anders ist, hat das noch nicht einen höheren Wert. Sondern, ne, ich kann zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich habe Waschmittel und ich will, habe einen Fleck, der muss weg, dann will ich das Waschmittel, was mir den Fleck am besten wegmacht und nicht mir einen Benefit gibt, der irgendwie anders ist. Weil, also anders sein ist kein Mehrwert in sich selbst, sondern es geht darum, es gibt so einen Spruch, the winner takes it all, als Prinzip der Entscheidung. Also auch Relevant Set hilft mir überhaupt nicht. Im Funnel. Sondern wann, in welchen Situationen oder bei welchen Bedürfnissen bin ich der Beste? Kann ich der Beste sein? Und wie muss ich das dann übersetzen in wahrnehmbare Signale?
Ja.
Das ist die Denke.
Wie ist das eigentlich bei dir? Du als Endverbraucher, als Shopper, wie analysierst du die Wahl der Marke, die du kaufst?
Doch, eigentlich gar nicht. Also wäre auch viel zu anstrengend. So, das Gehirn ist ja nicht zum Denken gemacht, sondern zum schnellen Entscheiden. Und wenn ich jedes Mal analysieren würde, dann kostet das Energie. Ich bin da genauso wie jeder andere Konsument. Ja. Also ich könnte es nachträglich vielleicht dann analysieren, aber das macht den Spaß ja auch kaputt.
Wenn man jetzt nochmal betrachtet, es wird ja investiert in Branding, in Awareness, dass eine Marke stark ist, aber auch genauso in zum Beispiel Preisaktionen. Wie siehst du eigentlich hier auch das Gefüge aus Preis und starker Marke?
Es ist beides. Also der Wert ist Belohnung, erwartete Belohnung minus erwarteter Schmerz. Die Promotions setzen beim Schmerz an. Und auch da gibt es bestimmte Mechanismen. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich eine Promotion habe, kaufe zwei, kriegst du eins umsonst, oder kaufe zwei und du hast 50% Discount. Das ist rational das Gleiche. Aber das erste funktioniert deutlich besser. Einfach weil unser Gehirn du kriegst was geschenkt, einfach anders verarbeitet als 50% Discount zum Beispiel. Also ja, auch im Schmerz gibt es psychologische Prinzipien, Heuristiken, die man nutzen kann, um das Schmerzerleben. Es geht immer um den erwarteten Schmerz und den wahrgenommenen Schmerz, nie um den realen. So, ne, und den kann ich durch, wie ich einen Preis, zum Beispiel, wenn das Währungssymbol weg ist, geben die Leute mehr aus, zum Beispiel. Weil die Zahl ist ja nur die Zahl. Erst durch die Währung wird es zum Schmerz. Ne? Also da, ich kann auch ganz viel am Schmerz arbeiten und ich kann ganz viel an der erwarteten Belohnung arbeiten. Beides kann ich, sollte ich mir anschauen.
Ja, jetzt würde ich gerne auf deine unternehmerische Tätigkeit schauen. Du hast zunächst Decode gegründet. Wie genau kam es dazu? Was waren dir die Anfänge, die Überlegungen und was macht ihr hier?
Ich kam über einen gemeinsamen Kunden, habe ich Christian Scheier kennengelernt. Und der war gerade dabei, ein Buch zu schreiben über Neuromarketing im Bereich der Werbung. Und dann bin ich dort Co-Autor geworden. Und dann waren wir noch in anderen Firmen auch involviert. Ne? Und haben dann aber gemerkt, da gibt's einen Bedarf. Wir waren, glaube ich, selber ein bisschen überrascht, dass das so auf fruchtbarem Boden fiel. Und haben dann mit Decode gegründet. Genau, ja. So kam das.
Das heißt, da war die Idee, ihr macht eine Beratung auf, ihr seid dann organisch gewachsen mit den Kunden oder welches Angebot habt ihr gestellt?
Also wir haben nie groß gedacht so, weil wir auch eigentlich keine Lust hatten auf so eine große Organisation. Das ist nicht unsere Stärke. Unsere Stärke war immer inhaltlich getrieben und das ist auch das, was uns Spaß macht. Mhm. Deshalb sind wir da immer organisch gewachsen. Das führt aber, also das, mit dem wir uns beschäftigen, ist ja eher für Kunden, die schon ziemlich weit entwickelt sind im Marketing. Ne? So, ich sage jetzt mal, ohne dass das respektlos klingen soll, aber für einen kleinen Mittelständler ist das, was wir tun, ein bisschen weit weg noch. Ne? Da ist erstmal die Basics sauber kriegen. So. Das bedeutet, wir haben dann auch schnell größere Kunden gefunden und das erforderte dann ein Wachstum sozusagen. Das war aber eigentlich nie unser Plan.
Ja. Kannst du hier mal Beispiele nennen von Kunden und auch von konkreten Problemstellungen, die ihr dann gelöst habt?
Also wenn man sich so den Marketingprozess anguckt, das klassisch ist Strategie. Ne? Wie muss ich die Marke positionieren? Hier geht es vor allem darum, wie kann ich emotionale Jobs und funktionale Jobs miteinander verknüpfen. Das ist so ein ganz klassischer Bereich. Der nächste ist eher so innovationsbezogen. Was sind so die Demand Spaces im Markt und wie kann ich die bedienen mit meinem Assortment? Ne? Also passt Assortmentstruktur, Portfoliostruktur. Wir haben Trends und wie kann ich Trends eigentlich an die Marke anschließen? Es gibt ja ganz viele Trends, aber wie mache ich das, dass es mit meiner Marke dann funktioniert und in meiner Kategorie? Also immer auch von der Kategorie her kommt. Anderes Thema ist Brand Stretch. Ne? Also wie kann ich die Marke eigentlich stretchen in andere Kategorien? Denn wenn man Konsumenten fragt, kann die Marke das? Also ja, warum nicht? So, und dann floppt's. Das ist so ein ganz klassischer Bereich. Und dann von dort aus kommend, dann immer in die Innovationsentwicklung, Konzeptentwicklung und dann in die Brand Experience. Yeah. Also unsere Spezialität ist eigentlich immer so, den roten Faden sicherzustellen zwischen der Wachstumsmöglichkeit und dann der Umsetzung ins Wahrnehmbare. Weil da bricht es dann oft. Man hat tolle Strategien, naja, und die Bilder macht dann Agentur und machen die Juniors, ne? So. Aber die Konsumenten lesen ja keine Strategiepapiere. Die stehen ja vor der Verpackung, die sehen einen YouTube-Spot, whatever. Ja. Und da bricht es dann oft.
Ja. Ich hätte trotzdem gerne ein paar gute Beispiele, also auch in Bezug auf das Thema Trends, ja, kombinieren mit der Marke oder auch eine Marke, stretchen. Hast du hier was ganz Konkretes, was du mit uns kannst?
Genau, also zum Beispiel Brand Stretch ging es darum, es ging um Windeln. Und wie kann ein Windelanbieter in andere Kategorien? Natürlich immer noch innerhalb von Baby. So als Kernkompetenz. Aber zum Beispiel kann diese Marke eine Popo-Creme anbieten. Kann sie Spielzeug anbieten. Kann sie vielleicht Nahrung anbieten, weil es ja Baby, ne? So, also es gab verschiedene, das Team hatte verschiedene Ideen von den Kategorien her. Und was wir dann geschaut haben, ist einmal, wie zufrieden sind denn die Konsumenten mit dem, was sie heute nutzen? Also in den anderen Kategorien. Weil wenn wir von der Superiorität herkommen und die Leute sind super happy mit dem, was sie haben, wie soll ich dann superior sein? Ne? So. Das ist so der erste Filter. Und der zweite Filter ist dann Category First. Also ich muss erstmal bedienen, was die Kategoriebedürfnisse sind. So, und dann haben wir immer evaluiert, wie gut ist die Marke heute schon mit diesen Kategorietreibern assoziiert. Und dann weiß ich, dass vielleicht irgendetwas, was in die Haut einzieht, vielleicht nicht so gut für eine Windel ist, die normalerweise Dinge von der Haut abhält. So, ne? Irgendwas, was in den Körper reingeht, will ich einen Windelanbieter auch nicht haben, weil ich es auch assoziiere, auch implizit assoziiere mit Exkrementen. Mhm. So, das will ich dann auch nicht. Ne? Also da kommen dann so Dinge rein, wo man merkt, dass allein von der Marke her würden Konsumenten sagen, ja, warum soll die Marke nicht auch Spielzeug anbieten oder so. Ne? Mhm. Aber wenn man dann auf die Assoziationsebene kommt, merkt man, boah, nee, da hat das einfach gar keine Kompetenz.
Ja. War es denn schlussendlich möglich für diese Windelmarke?
Ja, die hatten dann so 3-4 Opportunitäten, mhm, und das geht dann in die Innovation Pipeline. Ne? Dann wird Prioritäten gemacht und wir haben auch immer den Aspekt Willingness to Pay dabei. Also sind die Leute bereit, mehr dafür zu zahlen? Weil das eine ist ja ein unerfülltes Bedürfnis. Ich habe eine Credibility als Marke da reinzugehen. Ich weiß auch, über welchen Hebel ich da reingehe. Wir hatten zum Beispiel in Mexiko eine Marke, die hat ein Spüli, also Geschirrspülmittel. Und die wollte in den Waschmittelmarkt. Und dann wurde auch geguckt, welches Bedürfnis im Waschmittelmarkt passt zur spezifischen Kompetenz dieser Marke und ist aber auch relevant bei Waschmitteln. So. Und dann ist man da dann rein. Wir prüfen aber auch immer, sind die Konsumenten bereit, dafür mehr zu bezahlen? Weil ansonsten habe ich keine profitable Innovation, sondern nur eine Innovation. Also dieses Willingness to Pay als Filter ist auch wichtig und zeigt zum Beispiel immer, in ganz vielen Studien, wenn wir nach unerfüllten Bedürfnissen forschen, kommt Sustainability immer hoch. Die Konsumenten sagen, ja, ich will mehr Sustainability haben. Wenn man dann aber fragt, bist du bereit, mehr dafür zu zahlen, dann geht der Filter ganz schnell zu und nichts davon, ne, so. Ja. Deshalb floppen ganz viele Produkte, weil ja, will ich gerne, aber ich zahle keinen Cent dafür mehr.
Ja.
So.
Du hattest auch noch das Thema Trends genannt, also sprich, dass ihr schaut für eine Marke, ne? Wie kann man das verknüpfen? Was fällt dir da hier als aktuelles Beispiel ein?
Genau, also wenn wir, es gibt ja verschiedene Level von Trends. Es gibt ja sehr Makro-Trends und es gibt dann eher so Kategorietrends. So, ne? Es geht eigentlich immer darum, dass bei diesen Makrotrends ist die Ebene, die wir uns betrachten, dann so eine emotionale Ebene. Also was ist eigentlich das emotionale Bedürfnis hinter dem Trend? Und wenn ich dann zum Beispiel weiß, Sicherheit, ne, in der Welt heute ist das Bedürfnis nach Sicherheit sehr groß, dann kann ich gucken, ist meine Marke mit Sicherheit oder ist erstmal meine Kategorie mit Sicherheit assoziiert und wie kann ich dann die Kategorie, aber auch meine Marke an Sicherheit anbinden. Das können dann Claims sein, ne, die eher auf Sicherheit gehen. Also man überführt immer den Trend in welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter und geht dann, wie kann ich dieses Bedürfnis an meine Marke andocken über Produkte, über Botschaften oder über Signale. Das ist dann der Weg.
Ja.
Und das, ja.
Ja. Würdest du sagen, auch in der Geschichte eurer Unternehmung mit Decode, dass ihr jetzt nochmal häufiger andere thematische Schwerpunkte oder Anfragen von Markenherstellern habt im Vergleich zum Anfang, zur Gründung? Also gibt's eigentlich da so eine Entwicklung, die ihr feststellt?
So, die Strategie ist, glaube ich, ziemlich konstant. So, ne, also was ist so die, ich habe nur das Gefühl, dass im Moment das Thema Marke weniger strategisch gedacht wird, sondern eher im Sinne von, wir haben Initiativen, müssen wachsen. So. Und Marke, ja, haben wir definiert, liegt irgendwo auf dem Server, wir müssen jetzt nicht Marke machen, wir machen jetzt nicht Image, wir müssen jetzt verkaufen. So. Also ich glaube so, obwohl das natürlich eine Trennung ist, die keinen Sinn macht, aber so von der, ich glaube, der Druck ist im Moment da, vor allem zu gucken, wie kann ich höhere Preise rechtfertigen? Das ist ein Thema, mit dem wir jetzt vermehrt zu tun haben.
Ja.
So. Gerade bei FMCG wegen Private Label, Crisis of Living, so, ne? Oder?
Ja. Jetzt kam zu Decode auch noch BrainSuite AI dazu. Was sind hier die Hintergründe?
Genau, also wir haben bei Decode, wenn es dann darum ging, auch Werbemittel zu untersuchen. Das ist etwas, was wir wenig gemacht haben. Und mein Partner, der Dr. Scheier, der hat schon in den 90er Jahren geforscht mit Robotern. Das nannte man früher Computational Neuroscience. Das heißt, man hat versucht, Hypothesen über das Gehirn, über die Programmierung von Robotern zu untersuchen, zu testen. Also man hat zum Beispiel Robotern dann ganz viele Bilder von Stühlen auf die Festplatte gemacht, hat dann ein neues Bild von einem Stuhl gezeigt und hat dann gesagt, kann der das? Und er konnte das natürlich nicht, weil unser Gehirn speichert ja auch keine Bilder, ne, sondern wir speichern nur ein Muster. So. Also das war sozusagen schon ganz früh sein Forschungsfeld. Das heißt, der kannte sich mit neuronalen Netzen aus. Und dann gab es ja den sogenannten KI-Winter, weil die Daten und die Rechenpower fehlte. Das heißt, so ab 2010, 2015 nahm das dann wieder Fahrt auf. Und dann haben wir angefangen, 2019 mit einem Kunden von uns erste Use Cases auszuprobieren. So, für das Testen von Werbemitteln oder die Analysen von Konsumentendaten. Und genau, und darüber ist dann BrainSuite entstanden, weil eine Software machen ist was sehr anderes als Beratung machen. So.
Ja.
Und deshalb haben wir das ausgegründet.
Wie genau seid ihr hier vorgegangen? Also hier nutzt ihr ja auch ganz konkret künstliche Intelligenz. Wie habt ihr das gefüttert? Wie habt ihr euch organisatorisch aufgestellt, um auch hier erstmal ein erstes Produkt zu haben?
Ja, also die eigentliche KI, also das Modell. Also erstmal, wir haben nicht ein Modell, wir sind eher ein Orchestrator. Also es gibt, ne, das Gehirn ist ja auch ein Netzwerk an Spezialisten und so haben wir die BrainSuite auch aufgebaut. Wir haben Texterkennung, Logoerkennung, Aufmerksamkeitsvorhersage, Spracherkennung. Also wir haben sozusagen die Spezialisten, für jeden Spezialisten-Task haben wir ein Modell. Die haben wir auch nicht alle selbst trainiert. Ne? Es gibt ja auch ganz viele Modelle, die verfügbar sind. Und wir orchestrieren dann, je nachdem, was die Erfolgskriterien sind, orchestrieren wir dann die Komponenten. So. Das heißt, wir haben selber, haben wir natürlich auch Modelle trainiert, aber wir haben jetzt nicht ein Modell, das sind dann mehrere. So. Und dann ist ja nicht so, dass man nicht weiß, was ist bei einer Verpackung wichtig oder bei einem Social Media Video. Das weiß man ja. Wichtig ist, dass man das überführt und dann eine automatisierte Überprüfung machen kann. Das ist eigentlich das, was wir tun.
Ja, das heißt aber zeitlich werdet ihr, bevor überhaupt das Produkt auf den Markt kommt oder eben während des Kampagnenlaufs eingesetzt. Das ist dann quasi ganz unterschiedlich.
Genau, das kann Post-Hoc sein, dass man analysiert, ne, was treibt eigentlich die Performance. Es kann aber auch als Pre-Test eingesetzt werden. Es wird teilweise eingesetzt als Filter im Digital Asset Management System, ne, dass man irgendwie, die Agentur lädt was hoch, es wird automatisch geguckt, ist das gut genug? Wenn es nicht gut genug ist, wird es nicht geschaltet oder es geht in, die Daten gehen ins Marketing Mix Modeling rein, um die Media Allokation zu optimieren. Also die Use Cases, dadurch, dass es automatisiert ist, sind die Use Cases dann vielfältig.
Ja. Ja, ich liebe ja Beispiele, deswegen hättest du auch hier nochmal Beispiele mit Marken, wie ihr KI-basiert Werbewirkung getestet habt.
Genau, also wir haben für einen FMCG-Konzern, da war die Frage, sie haben YouTube-Ads gehabt, zusammen mit den Performance-Daten und haben da diese Brandlift-Daten genommen. Das sind Konsumentenbefragungen, die Google durchführt. Google bildet dann zwei Gruppen. Die einen haben die Werbung gesehen, die anderen nicht. Und dann vergleichen die Markenimage, Markenbekanntheit, solche Dinge. Das sind sogenannte Brandlift Studies. Wir haben also die Filme bekommen, zusammen mit diesen Brandlift-Ergebnissen, und haben dann unsere KPIs addiert, um dann zu gucken, was treibt eigentlich diesen Brandlift. Und da war zum Beispiel, nicht überraschenderweise, ist die Marke in den ersten paar Sekunden nicht nur da, sondern auch salient, also bekommt die genug Aufmerksamkeit. Wie lange ist ein Produkt sichtbar entlang des ganzen Spots? Ist der Text, der auf dem Screen zu sehen ist, lang genug gezeigt, weil es gibt ja eine bestimmte Lesegeschwindigkeit, ne? Also alle diese KPIs haben wir dann reingeschmissen, haben geguckt, welche sind prädiktiv. Und daraus haben wir dann ein Pre-Test-Tool gemacht. Das heißt, heute können die Kollegen dort dann einen Spot hochladen und anhand dieser KPIs mit einer hohen Vorhersagegüte analysieren, ob der gut wirken wird oder nicht und vor allem warum. Du kannst auch einfach nur ein KI-Modell trainieren, dass dir sagt, wird gut oder schlecht sein, aber dann weißt du nicht warum. Ja. So, und hier dadurch, dass wir diese KPIs haben, weißt du auch warum und was du optimieren kannst.
Ja, Dirk, ich würde dir trotzdem gerne mal tiefer einsteigen, weil das Tool ist ja immer nur so gut, wie es auch eben gespeist ist, gefüllt ist. Ja, also was sagt ihr da den Kunden?
Wir gehen es wirklich KPI für KPI durch. Das ist nicht so einfach, das ist uns klar, es macht es auch komplizierter. Aber ich gebe mal ein Beispiel oder zwei sehr unterschiedliche Beispiele. Das eine ist die Vorhersage von Aufmerksamkeit. Ne? Also wie kann eine KI vorhersagen, welche Elemente in einem Spot oder auf einem Plakat oder auf einer Verpackung hohe Aufmerksamkeit haben wird. So. Und was wir hier haben, ist ein Modell, das ist trainiert mit Eye-Tracking-Daten von Konsumenten. Und die Konsumenten haben also Bilder gesehen und Filme gesehen, die Blickbewegung oder ne, die Fixationen bei Eye-Tracking wurde aufgezeichnet. Dann gibt man dem Modell den Stimulus, also das Bild oder das Video zusammen mit den Eye-Tracking-Daten. Und dann lernt das Modell, die Bewegung, die Fixationen der Konsumenten vorherzusagen. Das macht man so, indem man 80% der Daten gibt man dem Modell zum Lernen und 20% zum Validieren. Das heißt, die Validierung ist immer Teil des Trainings. So. Und dann wird geguckt, wie gut ist die Vorhersagegüte dieses Modells für die Daten, mit denen es trainiert wurde, also mit den Eye-Tracking-Daten. So. Und die ist in dem Fall ist die über 90%. Man muss aber dazu sagen, bei Aufmerksamkeit gibt es ja zwei Arten. Das eine ist die Aufmerksamkeit, also die Push-Aufmerksamkeit rein vom Stimulus her und dann die motivationsbasierte Aufmerksamkeit. Wenn ich ein Öko-Shampoo suche, dann fällt mir halt grün eher auf, als wenn ich, keine Ahnung, was für Koloration suche. So. Dieser Aspekt könnte theoretisch trainiert werden, ist aber viel zu aufwendig. Das heißt, das Modell, das wir da haben, prognostiziert, sagt vorher, diese Push, diese Bottom-up-Aufmerksamkeit. Nicht die motivationsbedingte, weil das müsste ich ja für jede Motivation trainieren. Da werde ich ja irre. Außerdem ändern sich Motive, dann muss ich wieder neu trainieren. Ne? So, das wäre also theoretisch möglich, aber nicht sinnvoll. So, ne? Und so geht man vor für jeden einzelnen KPI. Man guckt, was ist der KPI? Man besorgt sich Konsumentendaten, man trainiert, validiert und wenn die Vorhersagegüte gut genug ist, dann sagt man, die wird nie 100% sein, ne? Ist auch klar.
Ja.
So, aber der Mensch ja auch nicht.
Diese Vorhersagegüte, wie genau wird die bemessen? Wenn du sagst, man sind wie?
Genau. Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben mit der Blickbewegung, das Modell bekommt dann, das Modell wird trainiert, dann bekommt das Modell ein Bild, das es vorher nicht gesehen hat, von dem man aber die Eye-Tracking-Daten hat. Und dann vergleicht, dann macht das Modell eine Prädiktion, sagt, da und da wird die Aufmerksamkeit liegen und dann kann man das mit den realen Daten vergleichen, die Korrelation vergleichen.
So. Ja,
Und dann weiß man, wie gut die Trefferquote ist, ne? Also wie gut die Vorhersage ist.
Ja. Wie siehst du das eigentlich grundsätzlich auch mit KI-basierter Software, die gebaut wird? Inwieweit braucht es eigentlich auch eine Legitimierung? Ja, also weil je nachdem, wer diese aufsetzt, hast du ja auch durchaus Qualitätsunterschiede. Jetzt könnte es ja auch durchaus Wettbewerb geben. Wie ist hier deine Sicht der Dinge?
Also der eine Punkt ist natürlich immer erstmal konzeptionell, ist das Modell mit den Daten trainiert, die für meinen spezifischen Fall überhaupt sinnvoll sind. Ich mache da auch mal ein Beispiel. Ne? Das Modell für die Aufmerksamkeit, das wir nutzen, ist trainiert mit Bildern und mit Videos. So, und mit Werbung. Aber nicht mit Regalen. Das heißt, man muss dann immer erst mal gucken, ist der Datensatz, mit dem es trainiert hat, kann ich das generalisieren auf meinen Fall? Das ist teilweise eine empirische Frage. Ein Kunde von uns hat sich genau die Frage gestellt und hat dann unsere Prediction genommen und mit Eye-Tracking-Daten am Regal verglichen. Hat dann gesagt, die Vorhersagegüte ist gut genug, wir kennen sie nicht, das hat er intern gemacht und hat es dann ausgerollt. Also es geht immer erstmal darum, wie repräsentativ ist das Trainingsset für meinen Fall? So, und ist es gut genug? Und das ist eigentlich die Hauptfrage und danach konzeptionell, was soll die KI denn eigentlich tun? Also wenn ich kein mentales Modell davon habe, was Wirkung eigentlich ausmacht, dann wird es auch schwierig. Ne? Dann kann ich eine KI machen, aber die KI kann alles Mögliche tun. Aber tut sie das Sinnvolle? Das ist eher ein konzeptionelles Thema und gar kein technologisches.
Ja, lieber Dirk, ich habe noch eine Frage, die ich gerne zu BrainSuite einschieben möchte. Die würde ich dir gerne noch stellen. Und zwar wollte ich gerne noch wissen, mit welchen Tools BrainSuite kompatibel ist. Also zum Beispiel mit dem Google Ad Manager.
Also der Kunde muss uns natürlich den Zugang erlauben. Aber die Konnektivität zu Drittsystemen ist eigentlich nie ein Problem, weil wir eine API-Schnittstelle haben. Also über die API-Schnittstelle kannst du uns eigentlich überall anbinden. Das ist dann ein reines Compliance, Data Security und IT-Thema, aber kein KI-Thema oder ein technisches Problem. Es ist eher ein organisatorisches Thema. Ne? Wer darf da rein? Welche Daten dürfen wir sehen, welche nicht? Rechte-Management, also da geht es eher um diese Themen. Aber die Konnektivität, die ist da. Die ist nicht immer einfach. Ne? Manchmal hat man ja sogar mehrere Parteien. Also wir werden jetzt gerade integriert, vielleicht auch noch ein schöner Case. Es wird ja immer mehr, Werbemittel werden ja auch mit Generative AI generiert. Und dort sind wir jetzt auch eingebunden in ein Kunde nutzt so eine Plattform, mit denen die das tun. Und der Kunde hat dann gesagt, liebe Plattform, liebe Gen-AI-Plattform, bindet das doch bitte ein. Das heißt, wenn die jetzt was generieren, geht das Generierte zu uns über eine API-Schnittstelle, dann gehen die Daten zurück und es wird gesagt, welches dieser 10 Varianten, die die Generative AI gemacht hat, ist denn jetzt das Beste. Weil du hast ja bei Generative AI effiziente Generierung, aber du weißt ja nicht, was gut ist.
Ja.
Und wenn du diesen Loop schließt über eine API-Schnittstelle, dann hast du beides. So, das ist so ein Beispiel. Aber ansonsten ist die Konnektivität über API-Schnittstellen dann Aufwand, aber kein Problem.
Prima. Inwieweit bist du eigentlich aktuell auch noch in der Forschung aktiv, um auch hier vielleicht bestehende Modelle weiterzuentwickeln?
Das ist vor allem der Dr. Scheier ist derjenige, der ja die Arbeit an den Modellen macht. Ne?
So. Ja. Ja.
Wir machen das dann aber auch in-house. Also wir entwickeln da ständig neue KPIs und auch neue Modelle.
Ja.
Und jetzt haben wir gerade einen synthetischen Experten, also gar keine prädiktive KI, sondern auf Basis von Large Language Model, also so GPT, ne? Claude und diese Dinge, wo man Expertenwissen reingibt und auf Basis des Expertenwissens dann Feedback bekommt.
Ne? Ja.
So, das ist dann auch eine Weiterentwicklung davon.
Ja, jetzt ist das ja auch organisatorisch nochmal ganz spannend. Also eben D-Code mit dem Beratungsansatz und jetzt BrainSuite mit der KI-basierten Softwarelösung. Was sind die organisatorischen Unterschiede und wie teilst du dich da eigentlich auf?
Also ich bin so aufgeteilt 50-50. Organisatorisch ist das eigentlich ganz klar getrennt, weil das einfach zwei Welten sind. So. Und es fängt jetzt aber immer stärker an, vom Offering her sich mehr zu integrieren. Ne? Also ich gebe mal ein Beispiel. Eine Marke ist auf eine bestimmte Art und Weise positioniert, hat die Markenassoziation definiert. Und jetzt ist die Frage, wie implementieren wir das denn jetzt in die Organisation? So. Und dann war ein Retailer, Online-Retailer. Und die haben eine neue Markenpositionierung gehabt und der Vorstand sagte irgendwann, ja, schön und gut, aber es sieht alles immer noch gleich aus. Ne? So. Und dann gab es ein Projekt mit dem Design-Team und dann war die Idee, wir trainieren eine KI und die sagt uns dann, wie es auszusehen hat. Dann haben wir gesagt, ja, gerne. Aber da kam dann eher wieder mehr Decode-Beratung rein, zu sagen, ja, dann, wie soll die Marke denn aussehen? Also was ist denn On-Brand und was ist Off-Brand? Und dann haben wir erstmal ein sogenanntes Noise Audit gemacht, um zu gucken, wie einig sind sich denn die Stakeholder? So, das ist immer sehr erhellend, erstmal zu gucken, ne, man hat also den verschiedenen vom Design-Team jedem einzelnen Bilder gezeigt und die sollten sagen, ist das On-Brand und Off-Brand? Mhm. Und dann kam raus, dass die sich schon überhaupt nicht einig sind. Und also bevor man eine KI trainieren will auf On-Brand-Bildgestaltung oder Tone of Voice, oder muss man erstmal sich einig sein, was ist denn jetzt On-Brand? Dann wurde das erstmal in Workshops geschärft. Man hat gesagt, das sind die Bilder, die sind on-brand, die sind off-brand, hat es dann der Maschine gegeben, die hat es gelernt und ab da kann man es dann implementieren. Und da kommt dann die Beratung und KI hinzu, weil der Erfolg von KI ist zu 70% Prozesse und People, nicht Technologie. Die KI tut, was sie tut. Aber das zu implementieren, das ist die, da kommen die beiden Sachen zusammen.
Aber da jetzt auch nochmal in Mitarbeiterzahlen gesprochen. Wie viele Leute seid ihr denn bei Decode? Wie viele bei BrainSuite?
Bei Decode sind wir so um die 40. Bei BrainSuite sind wir um die 50.
Ja. Jetzt haben wir ja vorrangig eben über Markenhersteller gesprochen. Wir haben so ein bisschen auf das Thema Eigenmarken gestriffen. Händler, gerade auch durch das Thema Retail Media, sind natürlich auch Händler hier im Vormarsch. Inwieweit beratet ihr auch Händler? Also du hast schon gerade den E-Commerce-Händler genannt, aber...
Auch Offline-Händler.
Ja.
Also sowohl bei BrainSuite als auch bei Decode. Ne? So. Und gerade bei Offline-Händlern ist ja das Thema Verpackung dann auch spannend. Die haben ja alle ihre eigenen Marken. Und auch dort kannst du nicht alles testen. Wisst ihr, wahnsinnig. Ne? So. Bei der Vielzahl an Produkten. Und auch gerade da ist dann KI auch ein schöner Hebel. Gerade bei Verpackungen, ja, oder auch In-Store, Shopper-Marketing Dinge. Aber da machen wir zum einen Strategie über Decode und dann aber auch die Effektivitäts-Evaluation von Touchpoints dann über BrainSuite.
Ja. Gibt es dann eigentlich noch Wunschcases, die du dir wünschen würdest, die du gerne bearbeiten würdest? Dann kann man das einmal so, diesen Wunsch ins Universum schicken. Gibt es so Fragestellungen, wo du sagst, Mensch, das kann mal häufiger stattfinden?
Ja, also wir bilden zwar alles ab, aber was ich gerne häufiger hätte, wäre gerade das Thema Innovation und aus einer Verhaltensperspektive. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gab einen Kunde, der hat einen Konzepttest gehabt im FMCG-Bereich. Und das Konzept war, du kannst mit deiner leeren Flasche wieder in den Laden gehen und auffüllen. So ein Sustainability-Konzept. So. Und das war irgendwie Superstar, rankte Superstar. Ne? Also das war irgendwie bestes Konzept ever. So. Konsumenten haben es geliebt. So. Als sie das so gelesen haben. Das war ein Verbalkonzept. So. Und wenn man aber mit einer verhaltensökonomischen Brille draufgeht, gibt es immer auch den Schmerz. Und der Schmerz ist, du musst ganz anders planen beim Einkauf. Du musst die leere Flasche immer mitnehmen. Du kannst nicht zu jedem Retailer gehen, sondern nur dort, wo du es gekauft hast oder wo es überhaupt diese Refills gibt. Das sind alles Schmerzen, die Konsumenten im Moment dieses Konzepttestes überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Die hören immer nur die Value Proposition. Die hört sich gut an, dann sagen die super. So, dann sagen sie, ja, würde ich kaufen auf jeden Fall. Wir wissen alle, dass die Korrelation zwischen Purchase Interest und Verhalten null ist. Die ist einfach null. Wir fragen es trotzdem immer. Und die ganzen Pain Points, also man hat eine behaviorale Diligence nochmal zu machen und sagen, was heißt es denn von der Verhaltensarchitektur her bei Innovation? Das ist das große Problem bei Innovation, warum die mir sagen, ich kaufe es und nachher macht es keiner, weil ich mir das nicht angucke. Und das würde ich gerne mehr machen. So eine behaviorale Diligence von Innovation, bevor sie in den Markt gehen.
Ja. Was wünschst du dir für die Zukunft von Decode und Brain Suite?
Oh, eigentlich, dass es weitergeht wie bisher. So, dann wäre ich schon happy. So, ne? Ansonsten bin kein großer in die Zukunft blickender Mensch, eher gucken, was kommt und reagieren und flexibel sein. Das ist eher so. Deshalb bin ich nicht so langfristig, was sicherlich auch nicht immer gut ist, aber das ist sozusagen ein Trade-off zwischen so weit vorne blicken und reagieren. Und solange wir so klein sind, sind wir auch immer noch sehr agil und ne, können flexibel reagieren.
Ja.
Das müssen wir uns, glaube ich, behalten.
Ja. Du wohnst ja in der Nähe von Frankfurt. Wie oft bist du eigentlich unterwegs? Und
Ach, es geht eigentlich. Genau, ich wohne hier im beschaulichen Bad Kreuznach. Das ist im Südwesten, nähe Mainz. So. Ich bin vielleicht im Schnitt 3-4 Tage unterwegs im Monat. Das hat sich also seit Corona stark geändert und liegt auch daran, dass unsere Kunden, ganz viele Kunden sind da auch international oder haben zumindest internationale Teams. Und unsere Kunden arbeiten im Moment ja auch meistens hybrid. Das heißt, einer ist sowieso nie da oder remote. Da macht es auch keinen Sinn, irgendwo hinzufahren. Ne? So, also das hat sich stark geändert.
Lieber Dirk, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und für alle, die einmal Interesse haben, mit euch zu arbeiten. Die sollen sich bitte sofort bei dir melden.
Ja, klar, gerne. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgvibes.com.